Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Vom Schatten zum Licht. Der große Kampf begann im Himmel mit Luzifers Rebellion gegen Gott. Die Frage kommt immer wieder auf. Ist Gott vollkommen liebevoll oder ist er ein autoritärer Diktator, der nur das will, was in seinem eigenen Interesse liegt? Mit diesen Fragen wollen wir uns in diesem Quartal beschäftigen. Tauche mit uns ein in den großen Kampf. Viel Spaß beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich darf euch ganz herzlich begrüßen in unserer Runde. Wir sind wieder zu fünft hier in Bogenhofen und wollen uns über ein spannendes Thema unterhalten. Ich stelle meine Gesprächspartner noch kurz vor. Zu meiner Rechten sehe ich den Andreas und die Rebecca. Zu meiner Linken haben wir den Gerson und auch den Andreas. Ich bin René. Und wir werden das Thema behandeln, Licht leuchtet in der Dunkelheit. Bevor wir beginnen, werde ich noch ein Gebet sprechen und dann steigen wir direkt ein. Unser großer Gott, danke, Herr, dass wir uns heute wieder sehen dürfen, um dein Wort aufzuschlagen und über spannende Themen nachzudenken. Das Thema, das uns besonders beschäftigen wird, ist Wahrheit und Lüge und auch der Weg dazwischen. Kompromisse, wo sie gut oder wo sie schlecht sind und schließlich auch der Abfall in der Christenheit. Bitte, Herr, leite du unsere Gedanken. Hilf uns, dass wir die Texte, die wir betrachten, richtig verstehen, so wie du sie gemeint hast. Und dass wir, wenn wir uns darüber austauschen, wie vielleicht die Dinge, die wir dort lesen, auf uns heute anzuwenden sind, dass wir das auch so tun, dass für uns alle und auch für unsere Zuhörer der größtmögliche Gewinn daraus erwächst. Danke, Herr, dass du uns mit deinem Heiligen Geist begleiten wirst. Amen.
Amen.
Ich habe es im Gebet gerade schon anklingen lassen. Das Thema der zurückliegenden Woche war ganz besonders so Wahrheit, Lüge und der Weg dazwischen, der Kompromiss. Fangen wir mal mit diesem Begriff an. Wenn ihr Kompromiss hört, löst das gute oder schlechte Gefühl oder Gedanken bei euch aus? Ist ein Kompromiss etwas eher vielleicht Wünschenswertes, eher etwas Verabscheuungswürdiges? Erklärt mir mal, wie ihr das seht.
Also aus dem Alltagsleben kenne ich den Begriff zum Beispiel folgendermaßen. Wenn ich und Gerson jetzt irgendwie widerstreitende Interessen haben und uns irgendwie einigen müssten, einen Mittelweg zu finden, dann würde man ja dann umgangssprachlich sagen, wir schließen einen Kompromiss, wir finden eine Lösung, die vielleicht nicht zu 100% unsere Interessen wahrt, aber die, mit der wir beide doch irgendwie leben können.
Und das klingt nach etwas Positivem, oder? Beide haben im Idealfall etwas gewonnen damit.
Ja, beide müssen irgendwie Abstriche machen. Also es ist, grundsätzlich ist ein Kompromiss erstmal wertneutral. Und für mich ist er gut oder schlecht, je nachdem, wie viel ich einbüßen muss. Wenn ich die stärkere Position habe, ist ein Kompromiss natürlich weniger gut, weil ich mich ja auch hätte durchsetzen können. Wenn ich grundsätzlich hinten dran bin, dann freue ich mich auch über das, was ich noch dazu kriege. Und grundsätzlich, wenn wir uns, um dein Beispiel aufzugreifen, in einem alltäglichen Bereich treffen, wo wir beide mit leben können, ist das was Gutes. Ein Kompromiss kann aber dann, und dafür gibt es ja auch den Begriff, auch faul sein. Es gibt auch faule Kompromisse. Also der Kompromiss an sich, würde ich sagen, ist erstmal wertneutral.
Wenn wir schon beim Begriff sind, im Englischen wäre Kompromiss ja Compromise. Und da gibt es auch ein Verb dazu, to compromise. Was Negatives wieder ist. Das würden wir im Deutschen eher als kompromittieren übersetzen. Vielleicht könnt ihr mir da noch ein bisschen helfen. Kompromiss auf der einen Seite wertneutral. Das hängt ganz davon ab, welche Situation, was kommt raus für wen. Aber kompromittieren, was wäre das denn dann?
Das Kompromittieren ist eher ein sich beeinflussen lassen durch einen eigenen Vorteil. Jemand, der sich kompromittieren lässt, ist jemand, der irgendwie Einfluss hat und den unsachgemäß ausübt, weil er bestochen wird oder andere Vorteile irgendwie dafür kriegt.
Also da haben wir was Negatives, ja, ganz klar. Und wenn wir heute von kompromittieren sprechen, dann ist das, also mir fällt nichts ein, wo es positiv wäre. Da hat sich jemand kompromittieren lassen. Womit wir schon beim Thema wären von der Bibellektion der zurückliegenden Woche. Es geht ja um das Kompromittieren, wenn man das so sagen kann, der Kirche. Da wird etwas Negatives in die Kirche hineingebracht. Da wird vielleicht durch Bestechung, wie du gerade gesagt hast, irgendein Reiz gesetzt, der dazu führt, dass etwas verraten wird. Da steigen wir jetzt mal ein. Wir beschäftigen uns zunächst mit ein paar Versen, die über Wahrheit und Lüge sprechen, um dann zum Kompromittieren der Kirche zu kommen, wo Kompromisse eingegangen wurden, die nicht wünschenswert sind. Jetzt habe ich hier 4 Verse, die zu lesen wären, und 4 Personen. Deshalb darf jeder von euch einen lesen. Andreas, wenn du bitte lesen würdest, Johannes 8, Vers 44. Gerson, bitte 8, 32, auch bei Johannes. Der andere Andreas, bitte Johannes 14, Vers 6. Und Rebecca, bitte auch Johannes 17, Vers 17. Lesen wir das in der Reihenfolge. Wenn du beginnen könntest, Andreas.
Johannes 8, Vers 44. Mhm. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben.
Mhm. Halten wir für uns kurz fest, es geht hier um Satan, der, man kann sagen, der Urheber der Lüge ist, ja? Gerson.
Johannes 8, Vers 32, und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen.
Okay, Satan ist der Urheber der Lüge, die Wahrheit wird aber frei machen.
In Johannes 14, Vers 6 steht, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich.
Die Wahrheit haben wir also auch in einer Person, Jesus.
Rebecca? Johannes 17, Vers 17, Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit.
Eine ganz grundsätzliche Frage. Und diese Frage für jeden, der die Bibel schon mal gelesen hat, ist nicht irgendeine. Was ist Wahrheit? Diese Frage wird ja Jesus gestellt. Eine der letzten Fragen, die ihm gestellt werden vor seiner Kreuzigung durch Pilatus. Was ist Wahrheit? Ich werfe das mal so in den Raum, würde von euch gerne wissen, vor dem Hintergrund dieser Texte, aber auch gerne darüber hinausgehend. Was würdet ihr sagen auf diese Frage? Was würdet ihr antworten?
Wenn wir uns jetzt die beiden letzten Texte angucken, dann finde ich es spannend, dass Jesus hier zum einen sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit. Also er stellt sich hier in seinem Wort als die personifizierte Wahrheit dar. Mhm. Auf der anderen Seite, wie Rebecca auch gerade vorgelesen hat, hören wir, sein Wort ist Wahrheit.
Mhm. Und der Psalmschreiber, wir hatten ja letztes Quartal die Psalmen, Psalm 119, 142, geht es auch nochmal darum, Wahrheit ist das Gesetz. Also ich finde interessant, dass die Begriffe Jesus selbst, Wahrheit, Wort, dass die auch alle irgendwie zusammengehören. Gerade auch bei Johannes, der ja das Wort und Jesus miteinander gleichsetzt, vergleicht, was ja auch dann das Gesetz inkludiert.
Richtig.
Wenn wir die anderen Texte betrachten, da war ja auch, also was der Andi gelesen hat, dass die Lüge ist so der Gegensatz irgendwie von Wahrheit. Und da denke ich dran, okay, was ist jetzt Lüge? Lüge ist, wenn die Wahrheit falsch dargestellt wird. Also wenn die Realität nicht mehr so präsentiert wird, wie sie wirklich ist. Und ich denke, da sieht man auch, was Wahrheit ist. Es ist die Realität, es ist wirklich wahr. Ja.
Ich glaube aber, dass die Frage gar nicht so einfach zu beantworten ist, weil ich glaube, gerade heute würden sich viele schwer mit dieser Frage tun. Du sagst, die Wahrheit beschreibt das, was Realität ist, aber jetzt könnte man diesen Gedanken weiterspinnen, was ist Realität, ja? Und ich glaube, gerade wenn wir hier in unseren westeuropäischen Raum gucken, ist das heutzutage eine sehr schwierige Frage, weil ich kann kommen und sagen, ja, die Wahrheit ist aber, weil jemand irgendwas erzählt hat. Jetzt kommt die nächste Person, Gerson, sagt aber, ich habe aber was anderes gehört, deine These stimmt nicht. Jetzt kommt Andi nochmal und sagt, aber ich habe nochmal was anderes gehört. Und jetzt stehen wir mit 3 Aussagen da, wir haben 3 Sachen gehört und jeder von uns behauptet, dass das die Wahrheit ist. Und wo ist denn jetzt die Wahrheit? Weil vielleicht haben auch alle Aussagen irgendwo einen gewissen Wahrheitsgrad drin, vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, gerade deswegen ist heute auch diese Frage schwer zu beantworten, weil Wahrheit vielleicht auch manchmal mit Autoritäten verbunden ist. Mhm. Mit der Frage, wem glaube ich schlussendlich? Glaube ich jedem, der mir irgendwas erzählen möchte und wo stehe ich dann am Ende des Tages?
Aber ist das eine Frage der Wahrheit oder der Erkenntnis? Wahrheit, würde ich sagen, ist absolut. Entweder sagen wir den Tisch oder... Was hat der für eine Farbe? Nehmen wir die Blumen, die Blätter sind grün, der Tisch ist holzfarben. Jetzt könnt ihr natürlich auch was anderes behaupten. Das ändert nicht die Farbe. Vielleicht hat auch einer eine Rot-Grün-Schwäche, für den ist das ganze Laubblattwerk gelb. Trotzdem ist die Farbe grün, wenn wir es an den Wellenlängen des Lichts jetzt bemessen. Die Erkenntnis muss nicht immer mit der Wahrheit zusammentreffen. Und die Wahrnehmung ist ein Teil der Erkenntnis. Deswegen glaube ich, muss man diese beiden Elemente voneinander trennen, auch wenn sie natürlich zwingend miteinander arbeiten.
Und ihr merkt ja, wir haben zu Beginn Bibeltexte dazu gelesen. Wir als christlich geprägte, biblisch geprägt denkende Menschen würden Wahrheit sehr schnell mit Gesetz, Wort Gottes, Jesus Christus in Übereinstimmung bringen. Wir würden sagen, das ist das Gleiche. Ja, wir müssen aber bedenken, das ist ganz richtig, was Andreas sagt, in der Gesellschaft wäre es nicht unbedingt so. Gerade in der Zeit, in der wir heute leben, wir sprechen von einer Postmoderne, wir sprechen von verschiedenen subjektiv vielleicht empfundenen Wahrheiten, das ist deine Wahrheit, das ist meine Wahrheit, während es eigentlich, wie richtig gesagt wurde, doch bei einem absoluten Wahrheitsbegriff um Fakten gehen muss. Und dann ist die Erkenntnis derselben eben unterschiedlich. Man hat unterschiedliche Meinungen auch, wie man das vielleicht zu interpretieren hat. Du hattest schon von Autoritäten auch gesprochen. In dem westlichen Kulturkreis, so ist mein Empfinden, Wahrheit ist gleich Wissenschaft. Mhm. Auch dort gibt es Widersprüche. In anderen Kulturkreisen hätte man vielleicht, Wahrheit ist gleich, was die Ältesten sagen. Wahrheit ist, was der Priester sagt. Wahrheit ist, was die alten Schriften sagen. Es gibt verschiedene Autoritäten, die Wahrheitsquellen sind für die Menschen. Und so müssen wir uns erstmal klar machen, als Christen ist für uns eine ganz besondere Quelle die höchste Form der Wahrheit. Und das ist das, was wir im biblischen Wort vorfinden. Und genau da setzt jetzt der Kompromiss an, um den es auch in unserem Studium der vergangenen Woche ging. Wir haben von Satan gehört in Johannes 8, Vers 44. Er ist der Vater der Lüge. Und im gesamten biblischen Bericht kommt das ja immer wieder auf. Die Wahrheit ist gegeben und er versucht davon abzubringen. Lasst uns jetzt gerade mal zur Apostelgeschichte 20 gehen. Da haben wir eine interessante Begebenheit. Paulus befindet sich jetzt kurz vor seinem Abschied und er sagt den Ältesten der Gemeinde Ephesus, dass da einiges auf sie zukommen wird. Dass der Abfall kommen wird von der Wahrheit. Rebecca, würdest du lesen? Apostelgeschichte 20, Verse 28 bis 32, bitte.
So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen zu weiden, die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, der da mächtig ist, euch zu erbauen und euch das Erbe zu geben mit allen, die geheiligt sind.
Ja, gerade das, was eine Festung der Wahrheit sein sollte, nämlich die Gemeinde, ist hier offenbar auch ein Ort, an dem der Abfall aufkommt. Paulus betont, es kommt nicht nur von außen, es kommt von innen. Wie kann das sein?
Wir haben ja in der Offenbarung auch die Beschreibungen, wenn wir uns die Sendschreiben anschauen, dann gibt es immer wieder diese Elemente, die in der Gemeinde schon sind oder hineinkommen. Nikolaiten und wie sie alle heißen. Und die haben einen Einfluss auf die gesamte Gemeinde, mit dem dann umgegangen werden muss. Und daraus entsteht dann etwas. Also entweder ist es schon da oder es kommt irgendwie rein, sodass es von innen zerstören kann.
Also eine Gemeinde an sich ist ja auch kein geschlossener Raum. Manche würden es sich vielleicht wünschen, dass man sich irgendwo zurückziehen kann, wo man dann für sich ist mit seiner Bibel und sagt, okay, ich lebe jetzt mit Gott und das passt alles. Aber schlussendlich besteht die Gemeinde ja aus Menschen wie uns allen, die auch ein Alltagsleben haben. Wir haben auch mit anderen Leuten zu tun, die nicht immer dieselbe Auffassung haben wie wir, die nicht immer dieselben Werteverständnisse haben wie wir. Und so sind wir täglich geprägt, auch durch den Austausch mit andersdenkenden Leuten. Also wenn man jetzt hier liest, dass Leute aus der Gemeinde aufgestanden sind, dann waren es ja trotzdem Leute, die auch den Bezug nach außen hin hatten, sage ich mal. Ja. Das heißt, auch von da können dann trotzdem Einflüsse kommen, auch wenn es hier so klingt, als ob das jetzt aus der Gemeinde heraus erwachsen ist, sind es ja trotzdem Leute, die auch wiederum von außen diese Einflüsse reingebracht haben könnten.
Ja, und
der Austausch besteht da trotzdem.
Egal, ob man möchte oder nicht, ja, jeder, der Gemeindeglied ist, hat auch Kontakt zur Außenwelt und damit ist ein gewisser Zugang, wenn ich die richtig verstehe, gegeben. Ja.
Es gibt sicherlich...
Mach du erstmal.
Es gibt ja auch noch die Problematik, dass wir, du hast schon leicht angerissen, dass wir Menschen sind. Wer sagt denn, dass ich nicht selber so eine Gefahr sein kann? Dass ich auf irgendwelche dummen Ideen komme und mit diesen Ideen dann die ganze Gemeinde vielleicht irgendwie infizieren kann. Kann theoretisch jedem von uns auch passieren. Die Frage ist, wie kann man sich als Gemeinde und auch als Einzelner davor schützen? Da spielen wir als Einzelperson und Gemeinde natürlich miteinander, dass wir auch uns gegenseitig korrigieren und korrigieren lassen.
Mhm. Ich finde Vers 30 ist ziemlich interessant aufgebaut. Wenn ich mir den so angucke, dann sehe ich so zwei Satzteile, die mit dem kleinen Wörtchen hier um verbunden werden. Und im ersten Satzteil haben wir diese Ausführung, dass Männer aufstehen werden, die verkehrte Dinge reden. Und dann haben wir dieses Wort um, was quasi ihren Beweggrund erklären soll. Und da steht dann, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Also dieses Abziehen in ihre Gefolgschaft, es scheint irgendwie hier von der Bibel als Beweggrund dargestellt zu werden, warum teilweise Menschen aufstehen und verkehrte Dinge, ihr Lehren, was auch immer, in die Gemeinde bringen. Da könnte man sich jetzt weiter fragen, was könnte ein Grund sein, warum Menschen, andere Menschen abziehen wollen aus der wahren Nachfolge in ihre Gefolgschaft hinein. Und da könnten Sachen wie Geltungsdrang oder ja, ähnliche Motive mit reinspielen.
Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, im Himmel hat die Sünde gestartet und das war auch inmitten vom, also es war im Zentrum, ganz nah zu Gott. Dort hat es eigentlich angefangen und Satan ist ja zu den anderen Engeln gegangen und hat so getan, als ob er an Gottes Seite stände. Und hat gesagt, ja, wir müssen nur ein bisschen von dem Gesetz hier ändern und so weiter. Also damit hat es angefangen und die haben ja nicht einmal am Anfang bemerkt, dass das jetzt etwas gegen Gott ist. Und die Gefahr, glaube ich, haben wir in den Gemeinden bis heute noch. Ja.
Und war das nicht interessanterweise genau das gleiche Ziel? Satan wollte Gefolgschaft hinter sich her haben. Ja. Oder wie es hier meine Elberfelder sagt, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Ist doch genau das, was Satan auch gemacht hat. Bei Satan reden wir davon, dass es der Stolz war, der in ihm aufkam. Und wir lesen ja dann auch in entsprechenden Texten, zum Beispiel Ezekiel 28, dass er einfach sehr intelligent, dass er sehr schön war, wenn man so möchte. Der ist intelligent, ist das schönste Geschöpf, das Gott, das Meisterstück, das er da geschaffen hat. Und das führte dazu, dass er sagte, ich will mehr Einfluss, ich möchte mehr Macht haben. Deshalb ist es ein ganz wichtiger Hinweis auch von euch, dass wir hier eigentlich ein Muster haben, das uns an Satan erinnert und das offenbar mit Stolz und mit Geltungsdrang, mit Machtgier zusammenhängt. Es sind offenbar keine Menschen, die einfach mit lauteren Absichten versehentlich in die falsche Richtung gehen. Wenn ihr euch das hier anschaut, was hat denn Paulus getan, um vorzubeugen? Das dürfte für uns auch wichtig sein, wenn wir uns schützen wollen. Was erkennt ihr da an diesen Versen?
Also in Vers 31 sehen wir, dass er für 3 Jahre lang sie ermahnt hat. Also er musste es ja immer wieder wiederholt haben, sodass sie es fast nicht mehr hören konnten auf die Art. Ja? Ja. Dann war es ihnen auch nichts Neues, wie es dann gekommen ist, weil sie ja eigentlich gewarnt wurden.
Könnte man sagen, solide biblische Lehre oder solides Verwurzeln in der Wahrheit?
Mhm. Es sind auch 2 Elemente hier wieder. Einmal, als er da ist, da kommt diese Aufforderung zur Wachsamkeit, das Ermahnen. Und als er geht, Vers 32, kann er eben diesen Einfluss nicht mehr ausüben. Und nunmehr befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, dass die Kraft besitzt, aufzuerbauen und so weiter. Also er sagt, ich kann euch jetzt nicht mehr direkt anleiten, ermahnen. Dieses Wort, gut, das habt ihr noch nicht gehabt, aber dieses Wort ist für euch eben diese Leitschnur. Und das ist ja auch ein Element, dass Petrus dann aufgreift. Er sagt ja in 1. Petrus 5, Vers 8, auch nimmt er ähnliche Begriffe. Satan ist wie ein brüllender Löwe, der reißen will, der verschlingen will. Und vorher in Vers 7 sagt er, werft alle eure Sorgen auf Gott, der für euch sorgt. Und das ist auch hier wieder dieser Punkt. Gott und sein Wort, das Kraft besitzt. Mhm. Wir können uns auf etwas verlassen, das stärker ist als die Angriffe Satans.
Dem, was wir jetzt so bisher gesammelt haben, glaube ich, haben wir eine gute Grundlage, um zum nächsten Text zu gehen, in dem es jetzt ganz offen um den Abfall geht. Bisher hatten wir Wahrheit und Lüge, den Widerspruch oder das Thema Kompromisse. Jetzt hören wir die Vorhersage eines Abfalls. Gehen wir zu einem Text, in dem uns ein bisschen mehr darüber gesagt wird. 2. Thessalonicher Kapitel 2. Das ist vielleicht so der prominenteste Text oder der bedeutsamste Text, wenn es um den Abfall in der Christenheit geht. Wir lesen hier nur die Verse 7 bis 12. Gerson, darf ich dich bitten? Mhm.
2. Thessalonicher 2, Abvers 7. Ja. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist bereits wirksam. Nur muss erst der aus dem Weg sein, der jetzt noch zurückhält. Dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus aber durch den Hauch seines Mundes verzehren und durch den Eintritt seiner Ankunft vernichten wird. Ihn, dessen Auftreten nach der Wirksamkeit des Satans ist, in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge und in allem Betrug der Ungerechtigkeit bei denen, welche deshalb verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, damit sie errettet würden. Und aus diesem Grund sendet Gott ihnen eine wirksame Kraft des Irrwahns, damit sie der Lüge Glauben schenken. Denn alle sollen dem Gericht verfallen, die nicht der Wahrheit Glauben geschenkt, sondern Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit gefunden haben.
Dankeschön. Ja, da haben wir eine ganze Menge drin. Da müssen wir jetzt ein bisschen bleiben, drüber reden. In meiner Bibel hier und wie es hier die Sätze zusammengestellt wurden, habe ich von Versen 7 bis 10 einen durchgängigen Satz. Also wir haben so Paulus in Reinkultur, ja, in Bestleistung vor uns. Lange Sätze, Schachtelsätze, sehr, sehr viele Informationen in wenige Worte hineingepackt. Auch sehr bedeutungsschwere Begriffe, die hier verwendet werden. Wir nähern uns hier mal ganz langsam. Meine einfache, glaube ich, einfache erste Frage wäre, wenn ihr euch diese Verse betrachtet, wann geht es denn los mit dem Abfall? Was erkennt ihr in diesen Versen, die uns einen Zeitpunkt angeben?
Es ist noch nicht da, als Paulus es schreibt. Das können wir schon mal festhalten.
Aber wenn ich mir Vers 7 anschaue.
Es ist schon da, es ist schon wirksam, aber irgendwas
nicht so richtig offenbar. Also wir haben so ein, was ja in der Bibel, im Neuen Testament recht typisch ist, ja, ein schon jetzt und doch noch nicht. Ja, diesen Gedanken, etwas wird erst noch richtig zur Geltung kommen, aber es ist schon der Ansatz da. Und diesen Gedanken haben wir hier in Vers 7. Sonst haben wir es im Neuen Testament oft, wenn es um das Reich Gottes geht. Wir warten darauf, dass es kommt, aber eigentlich ist es schon mitten unter uns. Hier geht es um den Abfall. Wir warten noch darauf, zur Zeit von Paulus. In der Zukunft wird das richtig offenbar werden, aber da regt sich schon etwas. Ja, Vers 7.
Und dann Vers 8, da merken wir, es kommt noch bevor der Erscheinung des Herrn Jesus. Mhm. Also da ist es dann eigentlich vorbei.
Das heißt auch, wenn es mit der Erscheinung des Herrn Jesus erst vorbei ist, da ist wohl ein längerer Weg bis hin. Es regt sich schon zur Zeit von Paulus, als er diesen Brief hier schreibt, bis hin so im Winter der Jahre 51, 52, etwa, da wird dieser Brief geschrieben. Heute befinden wir uns im Jahr 2024. Das ist schon eine lange Zeit. Wir dürfen davon ausgehen, das Geheimnis regt sich inzwischen nicht nur, das hat sich schon offenbart, aber es bleibt bis zur Wiederkunft. Also wir haben es hier mit einer Macht des Irrtums, des Abfalls zu tun, die über eine lange, lange Zeit existiert. Jetzt stelle ich eine ganz konkrete Frage wieder und dann müssen wir in die Kirchengeschichte natürlich auch rein. Vers 8, dann wird der Gesetzlose offenbart werden. Es geht jetzt nicht mehr nur um die Gesetzlosigkeit, die irgendwie kommt, das wird mit einer Person verbunden, die für diese Gesetzlosigkeit steht. Könnt ihr mir da helfen, aus der Geschichte der Christenheit heraus, womit wir es hier zu tun haben? Wir haben jetzt ein paar Verse übersprungen, vielleicht muss ich das noch mit dazugeben. Verse 3 und 4, da hören wir von dem Menschen der Gesetzlosigkeit, der sich sogar dreistet, sich in den Tempel Gottes zu setzen und vorzugeben, Gott zu sein. Da wird sehr stark Autorität in Anspruch genommen.
Wir haben ja das Thema auch in den prophetischen Schriften des Alten und Neuen Testaments schon. Daniel 7 und 8 spricht ja genau davon. Daniel 8 ab Vers 10, wenn das tägliche, das regelmäßige weggenommen wird, Offenbarung 13 greift das dann wieder auf und spricht von einer politisch-religiösen Macht, die Einfluss nimmt, einmal über die Herrschaft, aber auch über den Glauben und die Köpfe. Und die Kirchengeschichte, abgeglichen mit den prophetischen Abfolgen aus Daniel zum Beispiel, bildet das in Rom ab. Und da kommt dann das politisch-religiöse System des Papsttums sehr, sehr passend daher.
Da hätten wir ein System, das sehr, sehr lange bleibt, das wir heute noch haben, das aber schon recht bald nach der Zeit des Paulus, wenige Jahrhunderte später, aufgekommen, offenbart worden ist. Jetzt haben wir aber die Sache mit der Gesetzlosigkeit noch nicht geklärt. Also kirchengeschichtlich sehen wir da eine Person, religiös motiviert, die sehr mächtig wird. Aber was ist mit der Gesetzlosigkeit? Du hattest was angesprochen mit dem Täglichen, aber das ist jetzt vermutlich nicht für jeden so klar. Wir können uns das täglich anschauen, aber wir können auch allgemein über das Gesetz reden. Inwiefern kommt Gesetzlosigkeit auf?
Ich meine, auf eine Art, in Vers 4, das haben wir jetzt ja nicht gelesen, aber da heißt es, er hebt sich über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt. Und Gott ist ja auch das Gesetz. Und wenn sich jetzt jemand über dieses Gesetz erhebt, dann missachtet er das Gesetz. Und dann ist es eine Gesetzlosigkeit. Ja.
Mhm. Wenn wir schon bei der Kirchengeschichte sind, wir haben jetzt angesprochen, wir haben so eine religiös-politische Macht in Rom. Es geht um das Papsttum. Was ist da passiert bezüglich des Gesetzes?
Man ist halt immer mehr vom biblischen Glauben, von Gottes Gesetz abgewichen und hat heidnische Traditionen, gesellschaftliche Konventionen mit in die Kirche, in das Christentum einfließen lassen. Und ist am Ende sogar so weit gegangen, dass man gesagt hat, okay, die kirchliche Autorität, das Wort der Kirche, steht im Zweifel sogar über dem der Bibel, weil es die neuere Offenbarung ist.
Du hast damit ja ganz verschiedene Elemente, die einhergehen. Hier geht es um das Anbetungswürdige, das ist auch dieses tägliche, dieses Tamid, was in Daniel 8 beschrieben wird. Gottesdienstliche Formen werden verändert. Die Kirche macht sich selbst zum Heilsträger. Wenn wir dieses Salus extra ecclesia, Salus non est, außerhalb der Kirche gibt es kein Heil, bedenken. Die sakramentale Orientierung, die dazukommt. Und nicht zuletzt natürlich dann die Verschiebung des Ruhetages vom Sabbat auf den Sonntag. Das ist dann wohl der gesetzliche Höhepunkt, der ja bis heute auch noch nachwirkt.
Wir haben da also einmal einen Eingriff direkt in das Heiligste von allen Geboten, die wir in der Bibel haben. Ja, auf die beiden Tafeln der 10 Gebote. Das vierte Gebot so verändert, dass der letzte Tag, Ruhetag, auf den ersten Tag, den ersten Wochentag gelegt wird. Das zweite Gebot, das abgeschafft wird, zumindest in der katholischen Kirche. Und daneben, was du angesprochen hast, die Sache mit dem Tamid, hier geht es um Gottesdienst. Oder vielleicht kann man noch sagen, die Beziehung des Gläubigen zu Gott. Wir haben jetzt hier auf einmal eine Menge an Ersatzhandlungen. In Daniel 8, Vers 11 ist sogar die Rede davon, zumindest am besten übersetzt in der Elberfelder so, dass ein alternatives tägliches oder Heiligtumsdienst verbrecherisch eingeführt wird. Also statt dem, was Jesus im Himmel tut, und der Hebräerbrief das sagt, haben wir jetzt hier ein System von einem Menschen gemacht, der sich diese göttliche, messianische Autorität anmaßt und das ersetzt, was die Bibel eigentlich gibt. Jetzt haben wir keine Gebete mehr zu Jesus Christus oder zu Gott selbst, sondern wir haben dann Gebete zu Maria und zu den Heiligen. Und wir haben Sündenvergebung nicht bei Jesus persönlich, wir haben die Sündenvergebung durch seine Stellvertreter, vermeintlich auf Erden, die Priester. Oder wir haben nicht mehr das Wort Gottes als die Autorität in Glaubensfragen, sondern wir haben Aussagen von Konzilien, von Kirchenvätern und von Päpsten. Und damit ist das Tägliche, das Tamid, was ja im Alten Testament den täglichen Dienst des Priesters beschrieb, vorderste Abteilung des Heiligtums, ist ersetzt worden. Ja, darin haben wir den Leuchter, darin haben wir den Schaubrottisch, darin haben wir den Räucheraltar, die diese Dinge symbolisieren, von denen ich jetzt gerade sprach. Also das ist tatsächlich in der Kirchengeschichte in dieser Weise geschehen. Jetzt würde mich interessieren, zurückschauend kann man sagen, okay, leider nicht so gut gelaufen damals. Wo seht ihr denn auch heute Gefahren, dass wir von dem, was das Wort Gottes uns sagt, von der Autorität abweichen? Sonst vielleicht auch eher menschliche Autorität beugen?
Ja, wenn ich zum Beispiel auf die Zeit zurückschaue, wo ich dann noch gearbeitet habe, hatte ich oft mit Leuten zu tun, die die Auffassung vertreten haben, ja, die Kirche muss sich ja an die gesellschaftliche Norm anpassen. Mhm. Die dann immer wieder diese Meinung vertreten haben und gesagt haben, okay, wir als Gesellschaft, wir denken inzwischen ganz anders als das, was die Bibel sagt. Ja, da muss die Kirche sich eben anpassen. Dann hat die Bibel eben ausgedient, so nach dem Motto. Also da wurde schon dann eben auch das gesellschaftliche Denken und die gesellschaftliche Norm schon drüber gestellt. Und dementsprechend kannst du im Prinzip schlussendlich alles auch aus der Bibel irgendwann verwerfen. Weil wenn die Norm der Gesellschaft das gebende Maß ist, dann kann ich irgendwann ja auch alles verwerfen, solange die Gesellschaft dann sagt, das ist nicht mehr zeitgemäß.
Und dem zum Gegensatz hat man dann vielleicht auch dieses Festhalten an Traditionen, wo man die Traditionen vielleicht oder diese Handlungen, sei es das Abendmahl oder was auch immer, gar nicht mal richtig versteht. Aber das haben wir immer so gemacht und deswegen machen wir das so. Und das gar nicht mal die Wahrheit dahinter annimmt, ja, oder die Liebe zu der Wahrheit, wie es hier ja auch heißt, gar nicht mal hat.
Also ich würde mit Andreas mitgehen. Der Zeitgeist ist, glaube ich, für viele und kann auch für uns so werden, sehr verführerisch zu sagen, ja, vielleicht muss man dies oder jenes nicht mehr so sehen, wie das Wort Gottes es sagt. Und was ich auch interessant finde, du hast auch anfangs die Wissenschaft erwähnt. Und zum einen kann die uns natürlich ein sehr großer Segen sein. Aber zum anderen müssen wir uns dann auch fragen, wie gehen wir dann als Christen damit um, wenn vermeintlich wissenschaftliche Erkenntnisse unharmonisierbar mit dem Wort Gottes sind? Ja. Wem glauben wir dann im Zweifel mehr?
Du hast den Begriff der Ersatzhandlungen vorhin gebraucht. Ich glaube, der fasst beide Elemente so ein Stück zusammen. Egal, ob das jetzt der Zeitgeist ist, der gar nicht unbedingt schlecht sein muss, oder ob das irgendwelche alten Traditionen sind oder irgendwas dazwischen. Alles, was von Jesus als Erlöser weggeht und uns in den Mittelpunkt steht. Meine eigene Wertung, egal ob die, wovon die jetzt geprägt ist, als Norm und Maßstab hinstellt, das ist genau das, was beim Tamid passiert ist. Das ist ein göttliches Element. Gott als Erlöser, als Heilsbringer wird entfernt und ich werde in den Mittelpunkt gestellt. Und alles, was das macht, egal ob das jetzt kirchenorganisatorische Geschichten sind oder ob das persönliche Sachen sind, all das kann zu diesem Abfall führen. Auch theoretisch bei uns in der Ortsgemeinde, in der ganzen Adventgemeinde, in der Christenheit als solcher, überall kann das eigentlich Anknüpfungspunkte finden. Und
da muss man sie wohl auch immer wieder prüfen, ja, wo passiert es, dass ich die Autorität, die ich in der Wahrheit im Wort Gottes finde, untergraben wird, weil mir Wissenschaft, menschliche Meinungen, vielleicht persönliche Beziehungen wichtiger werden als das, was mir hier gesagt wird. Wir haben noch ein paar Verse hier gelesen miteinander, aber noch nicht besprochen. Verse 9 bis 12 geht es hier jetzt in einer gewissen Länge um die Machttaten Satans, mit denen er verführt. Die wichtige Frage, die sich da ergibt, ist, und die Antwort finden wir auch in den Versen, wie können wir uns denn davor schützen? Wenn es jetzt anscheinend nicht nur eine fremde Autorität ist, die hier aufkommt, die ihren Machtanspruch durchsetzen möchte, sondern die auch noch überzeugend ist. Durch Zeichen und Wunder.
Also ich sehe, es wird ja nur eine Gruppe wirklich verführt. Das sind die, die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, steht bei mir.
In Vers 10, ja.
Und ich denke, das ist eben genau das. Also wenn man diese Liebe zur Wahrheit hat, dann, egal welche Verführung kommt, kann sie uns nicht umwerfen. Weil wir dann in der Wahrheit gefestigt sein können, weil wir eine Liebe dafür haben. Ne?
In Vers 12 kommt noch dazu, das heißt, der Wahrheit Glauben zu schenken.
Wir sehen in Vers 12 dann auch, was mit denen ist, die Liebe zur Wahrheit nicht haben. Bei denen ist dann Wohlgefallen oder Lust an der Ungerechtigkeit. Also es gibt hier offenbar diese beiden Parteien, diese beiden Gruppen, und für eine von beiden entscheidet man sich zwangsläufig. Liebe zur Wahrheit oder die Lust in Ungerechtigkeit. Und das entscheidet dann darüber, ob ich getäuscht und werde und verloren gehen werde oder ob ich gerettet werde. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Es waren noch einige Texte in der Lektion dieser Woche, die behandelt wurden. Wenn wir jetzt gerade von der Liebe zur Wahrheit sprechen, müssen wir uns auch 2. Timotheus 3,16 ansehen. 2. Timotheus 3,16, Andreas, zu meiner Linken, also Nickmann, wenn du lesen könntest, 2. Timotheus 3,16, und der andere Andreas, wenn du lesen könntest, Johannes 17, Verse 15 bis 17, bitte.
So, 2. Timotheus 3,16,
ja? Ja, bitte.
Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit.
17.
Johannes 17, Verse 15 bis 17. Okay.
Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit.
Aber wieder den Gedanken, den wir vorhin schon mal hatten, das Wort ist die Wahrheit, darin werden wir geheiligt. Auf der anderen Seite hören wir die gesamte Heilige Schrift. Ja, ist nützlich zu unserer Erziehung. Woran liegt es, dass diese Bibel, dieses Wort Gottes, das offenbar so kraftvoll sein kann, das uns auch schützen kann vor Enttäuschungen, dass es bei manchen wirkt und bei anderen nicht? Manche lesen die Bibel, vielleicht sogar nur wenige Teile erst kennengelernt, und das Leben wird radikal verändert und man erlebt das mit und freut sich. Es gibt andere, denen predigt man über Jahre hinweg, man sieht keine Veränderung. Könnt ihr mir erklären, woran das liegen kann? Was braucht es, dass die Bibel ihre Kraft, ihre Macht entfalten kann?
Ich glaube, das ist eine grundsätzliche Schwäche, die, ich glaube, jeder von uns in gewissen Bereichen mit sich trägt. Weil ich könnte sogar allgemeiner gehen, ich müsste nicht mal biblische Wahrheiten nehmen. Ich glaube, jeder von uns würde unterschreiben, wenn ich sage, dass regelmäßig Sport machen wichtig auch für die Gesundheit ist. Ja. Jetzt haben wir auf der einen Seite Leute, die setzen es um, auch wenn sie sagen, dass es nicht immer einfach ist, und Leute, die sagen, ich weiß es eigentlich und ich setze es trotzdem nicht um. Ich glaube, irgendwo haben wir alle so gewisse Bereiche, wo es uns leichter fällt, diese Dinge auch umzusetzen, gerade auch im geistlichen, im biblischen Sinne, und Bereiche, die uns auch immer wieder herausfordern, wo ich vielleicht auch immer wieder, wie man so sagt, den Schweinehund überwinden muss, ja, wo ich merke, okay, vielleicht komme auch ich an meine Grenzen. Vielleicht brauche ich da auch Gottes Hilfe. Ich schaffe das vielleicht gar nicht alleine. Vielleicht brauche ich auch andere Menschen, die mir dabei helfen. Wir haben es ja auch vorhin gelesen. Auch Paulus hat ja viel Zeit damit verbracht, die Leute immer wieder zu ermahnen und die Leute immer wieder auch zur Gerechtigkeit und auch zur Wahrheit zu führen. Also vielleicht brauche ich auch manchmal die Hilfe von außen, sei es von Gott oder vielleicht auch von anderen Menschen.
Es hat ja auch was mit Selbsterkenntnis zu tun. Die Bibel zeigt uns, wie wir wirklich sind. Sie zeigt uns unsere Schwäche und unsere eigene Ungenügsamkeit auf, zeigt aber gleichzeitig auch, wo dieser Weg nach draußen ist, wo Lösungen und eben Erlösung damit auch zu finden sind, und richtet damit den Blick auf die Lösung des Problems und weg von mir als Problem oder als zumindest Teil des Problems. Und das macht natürlich etwas, wenn man sich mit dieser Kraftquelle dann auch verbinden kann, weil Gott eben kein Wort, Gott ist, der einfach nur ein Wort gibt und sagt, jetzt mach, sondern einer, der einen unterstützt, der Beziehung möchte, der aktiv dabei ist. Und das, glaube ich, macht den großen Unterschied zu anderen wertvollen Wahrheiten, die sicherlich auch helfen können.
Ich denke, das ist ganz wichtig zu bemerken, dass das Wort nicht einfach nur eine Aneinanderreihung von Buchstaben ist, sondern dass da Kraft drin steckt, die verändern kann. So sehr, dass Jesus in Johannes 6 in der langen Predigt sogar sagt, dass wir sein Fleisch, sein Blut essen, trinken müssen. Und dann macht er deutlich, das, wovon er spricht, ist eigentlich Geist, die Wahrheit letztlich, dass wir ihn, sein Wort, seine Wahrheit ganz in uns aufnehmen, weil das mächtig verändern wird. Dir dazu noch Gedanken, was es braucht, damit die Bibel wirklich wirken kann?
Welcher Gedanke mir noch kam, den hattest du auch schon so ein bisschen erwähnt. Ich glaube, wenn ich nicht verstehe, wer Gott ist, wie er ist und mit welchen Augen er mich sieht, dann wird es mir auch schwer fallen, ja, sein Wort, seine Wahrheit anzunehmen. Aber wenn ich ihn quasi durch sein Wort immer mehr kennenlerne und immer mehr verstehe, wer er ist, wie er ist, dann wird es auch für mich zum immer stärkeren Verlangen werden, mit diesem Gott in Eintracht und Harmonie zu leben und so gut es geht, soweit es an mir liegt, ihm nachzufolgen, weil ich auch verstehe, weil ich dann auch immer mehr verstehe, dass das, was er von mir möchte, das, was er von uns erwartet, das ist letztendlich das Allerbeste, was uns passieren kann. Das Leben, was er möchte, wie wir es führen, das ist das beste Leben, das wir leben können.
Also braucht es auch das rechte Verständnis dessen, was das eigentlich bedeutet. Ja? Da ist jemand, das ist eine persönliche Beziehung auch, der liebt mich, der hat Interesse an mir und deshalb gibt er mir hier auch sein Wort. Jetzt muss ich vielleicht auch die Frage stellen, die dann unausweichlich ist, wenn wir von der Bibel sprechen als Kraftquelle, die uns verändern kann, die uns resistent macht vor Abfall und Täuschungen, die uns hilft, die Erlösung auch zu erlangen. Warum hat Gott es uns dann, ich formuliere bewusst provokant, uns so schwer gemacht? Wir haben 66 Bücher, wir haben viele verschiedene Autoren, wir haben verschiedene Geschichten da drin. Warum hat er uns nicht einfach jetzt als Adventisten, ja, sage ich mal, 28 Glaubenssätze gegeben. Ganz sauber, göttlich formuliert, unmissverständlich, schöne Dogmen, dass wir alle genau wissen, was Sache ist. Nein, er verpackt es in Geschichten von Menschen, die doch auch so manche Schwäche haben.
Weil es realistisch ist. Ich glaube, ein reines Dogmenbuch, so ein theologisches Lehrbuch, wäre wahr, aber irgendwo lebensfern, weil es unrealistisch ist, weil wir das ständig nicht sehen. Wir sehen in der Realität, wie wir sind und dass wir von diesen 28 Kapiteln dieses theologischen Lehrbuches immer wieder abweichen. Und die Bibel zeigt uns eben, dass es immer wieder passiert und dass es dafür eine Lösung gibt und dass Gott mitgeht und uns von diesem Blick auf uns selbst wegführen möchte und auch aus diesem Zustand, in dem wir sind, in einen besseren Zustand bis hin dann irgendwann auf der neuen Erde in die Vollkommenheit führen möchte. Und die Bibel ist offen und ehrlich und damit realistisch und lebensnah. Mhm.
Realistisch, lebensnah.
Und ich glaube auch, sonst würden wir das schnell wie eine Checkliste alles abhaken. Ja. Und das sehen wir ja in vielen Beispielen. Der reiche Jüngling, der zu Jesus kommt und sagt, ja, ich habe die eh alle gehalten. Ja, er hat die Checkliste schon abgehakt. Und dann zeigt Jesus aber noch tiefere Facetten. Und das zeigt uns die Bibel eben. Mhm. Also es geht mehr um, als nur dieses Gesetz zu halten. Ne? Mhm. Da steckt viel mehr dahinter.
Und trotzdem, du hast ja so formuliert, warum gibt Gott uns nicht einfach als Beispiel diese 28 Glaubenssätze? Und trotzdem haben wir ja diese Sätze da drin. Also trotzdem sehen wir, dass durch die Jahrhunderte hinweg die Prinzipien, die Gott von Anfang an gegeben hat, immer noch bestehend sind. Das ist ja zum Beispiel auch angesprochen. Ja, auch der Sabbat zum Beispiel, der verlegt wurde auf den Sonntag. Auch das ist ein Prinzip, was wir schon seit Schöpfung der Erde haben. Das hat sich ja nicht verändert. Wir sehen aber immer wieder, wie Menschen damit zu kämpfen hatten, auch mit den ganzen anderen Glaubensgrundsätzen, die Gott uns gegeben hat. Und das ist, glaube ich, eben auch das Spannende. Wir haben auf der einen Seite die Prinzipien, die Werte, die Gott uns gegeben hat. Und auf der anderen Seite sehen wir, wie oft Menschen damals schon und wir eben auch heute immer noch daran vorbeischlittern. Obwohl wir sie kennen, obwohl die Menschen damals sie kannten. Deswegen, glaube ich, haben wir eben beides in der Bibel drin. Nicht einfach nur diese Liste für mich zum Abhaken, wo ich sagen muss, 27 habe ich geschafft, der eine fehlt mir, so ein bisschen wie bei dem reichen Jüngling, sondern wir haben auf der einen Seite die hohen Glaubensgrundsätze, die Gott uns gegeben hat, Prinzipien, die schon immer gegolten haben und es auch immer noch tun, aber auf der anderen Seite auch die Lebensgeschichten von so vielen Menschen, die es versucht haben, aber am Ende anerkennen mussten, dass sie ohne Gottes Gnade verloren sind, weil es eben nicht möglich ist für uns aus eigener Kraft einfach diese ganze Liste abzuarbeiten, dann hätten wir es geschafft.
Ich frage mich auch, wenn ich in meine eigene Lebensgeschichte zurückblicke, als ich so als Jugendlicher, als Teenager Interesse an der Bibel bekam, ob ich mich interessiert hätte, wenn das einfach nur eine trockene theologische Abhandlung von Wahrheiten gewesen wäre. Stattdessen haben wir da Geschichten, die unheimlich bewegen können. Wenn man an Daniel denkt, der als junger Mann entführt worden ist, wenn man an Josef denkt, der verkauft wurde und was in seinem Leben alles geschehen ist, an so viele andere Männer und Frauen in der Bibel, an die Geschichte von Esther und so vielen, das packt einem von klein auf. Das berührt einen ganz anders, als nur kognitiv, verstandesmäßig zu etwas Ja zu sagen, weil es Sinn macht. Ich möchte gerne zum Abschluss, weil unsere Zeit schon vorüber ist, noch etwas aus der Lektion lesen, was wir vielleicht einfach so mitnehmen können noch in die neue Woche. Auf der Seite 34 der Lektion heißt es, der Heilige Geist wirkt durch unseren Verstand. Als Christen lassen wir unseren Verstand nicht an der Kirchentür zurück. Dennoch ist die Brillanz des menschlichen Verstandes alleine nicht in der Lage, die göttliche Wahrheit der Heiligen Schrift zu entdecken. Die Wahrheit ist keine Frage der menschlichen Meinung. Sie ist eine Angelegenheit der göttlichen Offenbarung. Für uns ist die Zeit jetzt nicht mehr genügend, noch darüber nachzudenken, wie die göttliche Offenbarung und der menschliche Verstand zueinander stehen. Aber vielleicht wollt ihr daheim, liebe Zuschauer, noch das ein oder andere in die Kommentarzeile hineinschreiben zu diesem Thema oder auch zu den anderen, die wir hier miteinander behandelt haben. Ich danke euch für die interessanten Gedanken, die ihr mitgegeben habt. Ich hoffe, es war für auch alle, die von zu Hause aus zugehört und zugeschaut haben, ein Gewinn. Zum Ende wollen wir gerne noch miteinander beten. Und liebe Rebecca, ich würde dich bitten dazu.
Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir herzlich Danke sagen, dass wir deine Wahrheit in unseren Händen halten. Danke auch, dass Jesus die Wahrheit auch vorgelebt hat und dass er sie auch ist. Ich Ich möchte dich bitten in unserem Alltag, dass du uns hilfst, dass wir uns an dich klammern, dass wir immer nach der Wahrheit suchen und dass wir auch nicht aufgeben und dass wir auch nicht in irgendwelche Kompromisse reinrutschen. Ich möchte dich bitten, dass du wirklich eine Liebe für dich und für dein Wort in uns reinlegst. Ich danke dir dafür. Amen.
Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!